Ich war 2 Tage in der Schule in Luxemburg mit 14 Jahren. Zweiten Tag stand auf der Bank eine Schrift Juden raus. Die war für mich 13 Jahre die Schule vorbei. Ja.
Der heute 88-jährige Marcel Kahn erinnert sich an diesen Tag im Herbst 1940 so, als ob es gestern wäre. Auch Rachel Wolf hat die Bilder von damals noch genau vor Augen.
1939 war ich hier in Luxemburg im Lyzeum und unser Direktor damals hat diese jüdischen Mädels zusammengerufen und hat gesagt, wir könnten nicht mehr an dieser Schule bleiben, weil die Gesetze sich geändert hätten.
Was diese beiden luxemburgischen Zeitzeugen damals nicht wussten, ihre Namen standen auf einer Liste, die die luxemburgischen Behörden für die Nazi-Besatzer erstellt hatten. Einer Liste mit den Namen, Geburtsdaten und Wohnorten von 280 jüdischen Kindern. Es blieb nicht beim Ausschluss vom Schulunterricht. Diejenigen, die nicht mehr rechtzeitig mit ihren Familien flüchten konnten, wurden deportiert. Der luxemburgische Historiker Dr. Vincent Artuso, der Anfang 2015 eine Studie zur Kollaboration luxemburgischer Behörden mit den Besatzern veröffentlicht hat, spricht von systematischem Handeln.
Zuerst wurden diese jüdischen Kinder eben durch die luxemburgischen Behörden aufgelistet und dann aus den Schulen ausgewiesen. Und zwar im Oktober 1940.
Nach der Invasion der deutschen Wehrmacht im Mai 1940 waren die luxemburgische Regierung und die Großherzogin ins Ausland geflüchtet. Die Abgeordneten blieben im Land. Als Ersatzregierung fungierte die sogenannte Verwaltungskommission, die vom früheren Generalsekretär der Regierung Albert Wehrer geleitet wurde. Neben der Liste mit den jüdischen luxemburgischen Kindern gab es eine weitere Liste mit Namen von 471 polnischen Juden. Was Vincent Artuso und andere luxemburgische Historiker besonders schockiert, bei ihren Recherchen fanden sie keine eindeutigen Hinweise dafür, dass die deutschen Besatzer die luxemburgische Ersatzregierung ausdrücklich zur Kollaboration gezwungen haben. Vieles deute eher auf vorauseilenden Gehorsam hin, so Artuso, und
dass diese de facto Regierung bereit war, auch die jüdische Bevölkerung aufzuopfern.
Der Forschungsbericht des jungen Wissenschaftlers, der sogenannte Artuso-Rapport, gehört mittlerweile zu den bekanntesten historischen Studien in Luxemburg. Die Regierung von Ex-Premierminister Jean-Claude Juncker hatte die Studie in Auftrag gegeben, nachdem es 2012 heftige öffentliche Auseinandersetzungen zwischen Historikern über die Frage der Luxemburger Kollaboration gegeben hatte. Auslöser für diesen Historikerstreit war, dass sich der belgische Premierminister Elio Di Rupo für die Nazi-Kollaboration belgischer Behörden entschuldigt hatte. Der luxemburgische Archivar Serge Hoffmann forderte daraufhin Juncker in einem Radiokommentar dazu auf, dem Beispiel aus Belgien zu folgen und sich im Namen der luxemburgischen Regierung bei der jüdischen Bevölkerung zu entschuldigen. Dr. Denis Guto, der sich zusammen mit Serge Hoffmann an die Öffentlichkeit wandte, erinnert sich.
Die Legitimation, die damals an der Macht waren, die stand im Vordergrund der offiziellen Geschichtsschreibung. Und das wurde lange nicht aufgebrochen. Warum? Das ist auch, glaube ich, ein Teil der Geschichtsaufbereitung, die noch zu machen bleibt. Man wusste es schon, aber sehr lange war weder bei Historikern noch bei Politikern der Wille da, dies anzuerkennen. Das ist schon eine neue Entwicklung, die zu begrüßen ist und die, ja, wenn man so will, ziemlich rasch kam, wenn man vergleicht natürlich mit der langen Periode vorher.
Auf den öffentlichen Appell reagierte Juncker sehr zurückhaltend, erklärte, in Bezug auf dieses Thema bestünden noch manche Unklarheiten. Sein Nachfolger als Regierungschef, Xavier Böttel, zeigte sich über die neuen Forschungsergebnisse schockiert.
Was mir nicht so bekannt war, war diese Situation hier im Land von Antisemitismus, aber nicht ein paar Wochen vor dem Zweiten Weltkrieg, schon Jahre vorher. Und da gibt es auch Dokumente über Aussagen von Gemeinderäten, die sagen, ja, wir haben genug Juden schon bei uns im Dorf und wir hätten jetzt am liebsten weniger. Und das sind Aussagen, die sind ja nicht anzunehmen.
Auch im Unterricht war die luxemburgische Kollaboration lange Zeit kein Thema, erinnert sich der heute 42-jährige Premierminister Luxemburgs, Xavier Bettel.
Nein, in der Schule haben wir wenig darüber geredet. Also ich war ja vor 16 Jahren im Parlament, da haben wir nie darüber geredet. Und das gehört aber auch zu unserer Geschichte.
Doch wie und warum konnte ein so wichtiges Kapitel der Geschichte in Luxemburg so lange vergessen und ignoriert werden? Der Anwalt und Mitglied des jüdischen Konsistoriums in Luxemburg, François Mouys, hat dafür folgende Erklärungen.
Ja, ist irgendwie ein Tabu gewesen. Und zwar, weil die Geschichte in dem Sinne nicht aufgearbeitet worden ist. Also als Jurist sage ich auch, wir haben kein Gesetz über die Archiven. Wir haben eine Organisation der Bibliotheken, die nicht anwandfrei ist. Und wir haben auch demnach keine Regeln, die es ermöglicht, einen freien Zugang zu haben für Historiker oder für Interessenten an den Archiven, sodass nicht alles so frei zu besichtigen ist und dass es manchmal noch heute vorkommt, dass man Archiven verloren hat und dann tauchen die wieder auf.
Die neue Diskussion über luxemburgische Kollaboration passte nicht jedem. Es wurden Befürchtungen laut, das Andenken der Widerstandskämpfer gegen das Naziregime könnte geschmälert werden. Ein Opferdiskurs könnte den anderen verdrängen. François Moïse von der jüdischen Gemeinde hat für diesen Einwand wenig Verständnis. Er betont, er wünsche sich eine neue, kollektive Erinnerung, mit der sich sowohl jüdische als auch nichtjüdische Familien identifizieren könnten. Marcel Kahn, der als jüdisches Kind in Luxemburg Schulverbot bekommen hatte, hat sich in den vergangenen Monaten immer häufiger an seine schlimme Jugend erinnert. An damals, als er mit seiner Familie aus Luxemburg flüchten musste und nur knapp dem Tode entkommen war. Und an die Gleichgültigkeit der Nachbarn nach Kriegsende.
Niemand hat gefragt, wo wart ihr? Wieso seid ihr zurückgekommen? Die anderen nicht oder so. Das hat mich doch gekränkt später.
Diese Haltung macht ihm bis heute zu schaffen. Deshalb beobachtet er den Wandel in Luxemburg mit großem Interesse. Spontan schloss er sich vor kurzem einer Seniorengruppe an, die an der Trierer Universität eine Ausstellung über das Schicksal der Luxemburger und Trierer Juden während des Zweiten Weltkrieges besichtigte. Marcel Kahn, der einzige Jude in der Gruppe, erzählte den anderen, wie seine Kindheit verlaufen war, nachdem er aus der Schule ausgeschlossen worden war. Seine Eltern, die eine Bäckerei in dem kleinen Dorf Roth besaßen, durften dort nicht mehr arbeiten und mussten Miete im eigenen Hause bezahlen. Ein luxemburgischer Mann übernahm die Boulangerie.
Die Leute haben kein Brotbrot gekauft. Da waren sie wütend, noch mehr wütend. Ich kam hier rein, ich habe die Tür aufgemacht. Was machst du hier? Ich sagte, nichts. Wie heißt du? Machst du irgendwie noch gern? Dann gab er einen Stoß, dass ich hinter die Türe floh. Und die ist draufgegangen zu meinen Eltern, Bruder und Großvater. Die waren auf der Treppe oben. Und dann hat er gesagt, ihr Saujuden, mit zwei Taschentüchern seid ihr hierher gekommen. Von unserem Schweiß haben sie satt gefressen. In Palästina soll bleiben. Ich schlage euch die Backzähne ein. In 24 Stunden will ich niemand mehr hier in diesem Haus sehen.
Ein deutscher Polizist hatte Marcel Kahns Großvater nach seinem Alter gefragt und ihn dann angeschrien.
Wie alt sind Sie? Ihr Großvater stand auch da, war 93, sagt er. Wenn wir stolz sind, ein Alter zu sagen, 93, dann sind Sie alt genug, Sie können krepieren.
Die Familie musste ihr Haus verlassen und wohnte vorübergehend bei Freunden im luxemburgischen Moselort Grevenmacher, ehe sie mit einem der letzten Transporte nach Frankreich flüchten konnte. Marcel Kahns Großvater verkraftete den Verlust der Bäckerei nicht.
Und das hat wehgetan. Ne? Und er hat sich ins Bett gelegt und ist aufgestanden. Ne? Das letzte Wort ist das Haus verkauft worden. Ja, das war eine schwere Zeit. Ist kurz danach gestorben.
Auch in Frankreich entkamen Marcel und seine Familie nur knapp dem Tode. Als Teenager kämpfte er an der Seite der französischen Widerstandskämpfer, der Maquisards. Als die Familie 1945 wieder zurück nach Luxemburg kam, fand sie ihre frühere Bäckerei sehr verändert vor.
Da, wo früher Boulangerie, Patisserie stand, mit meinem Vater seinen Namen, da stand dann NSDAP, Ortsgruppe Roth. Die haben da gehaust.
In der Seniorengruppe, die nach Trier reiste, war auch Lucien Freres. Er hörte Marcel Kahns Geschichte genau zu und fand, dass es viele Parallelen zu seiner eigenen Kindheit gab. Lucien Freres Vater wurde als Widerstandskämpfer nach Hinzert deportiert.
Und dann flog bei uns die Tür auf und dann standen zwei Gestapo da Und die haben meinen Vater hinter dem Tisch rausgezerrt, ins Auto geschmissen. Da saß ich als Bub hinter dem Tisch beim Mittagessen. Hab das alles mitgekriegt, das war natürlich ein Horror.
Die beiden Senioren, der Jüdische und der Nichtjüdische, stellen eine weitere Gemeinsamkeit fest. Die Ängste von früher verfolgen sie noch heute. Ein anderer Herr der Gruppe, Marcel Hilger, schaut sich die Fotos der Ausstellung genau an. Bei den Bildern sind auch die Namen mehrerer luxemburgischer Juden zu lesen, die nach Lodz ins Lager Litzmannstadt deportiert wurden. Darunter war die Familie Hayum aus der Gegend von Manternach und Grevenmacher, der Heimat der Besuchergruppe. Alle Mitglieder der Familie Hayum sind in Litzmannstadt an Erschöpfung gestorben. Marcel Hilger ist erschüttert. Seine Eltern hatten die Hayums für einige Zeit beherbergt.
Die Zeit, ich kann mich erinnern, als Junge, da hatten wir bei uns die Juden aus Grevenmacher, die bei uns zu Hause waren. Und da kann ich mich erinnern, als kleiner Junge, dass die abends bei uns im Hause haben sie gebetet und gesungen. Näher mein Gott zu dir haben sie gesungen. Das hat uns dann betroffen. Deshalb kann ich mich so erinnern noch an diese Zeit.
Marcel Hilger hat ein Foto von zu Hause mitgebracht. Es zeigt ein gesticktes Bild, ein Geschenk der Familie Hayum an Marcel Hilgers Mutter. Und die hat es ein Leben lang wie ein Heiligtum aufbewahrt. Für die junge Trierer Historikerin Lena Hase ist dies wieder ein neues Puzzlestück in ihrem Forschungsprojekt über das Schicksal der luxemburgischen Juden. Die Studentin merkt, wie befreiend es für manche Zeitzeugen dieser Generation ist, endlich über ihr Schicksal zu sprechen.
Das ist ja häufig der Fall, dass man erstmal überhaupt mit niemandem über seine Erfahrungen gesprochen hat, vielleicht selbst erst damit klarkommen wollte. Und das ist sicherlich auch dann hier der Fall. Also hier sind jetzt zwei Zeitzeugen dabei gewesen. Man denkt irgendwie, die sprechen erst jetzt darüber, weil die das lange Zeit verdrängt haben.
Viele luxemburgische Familien wurden zuerst in den Norden Luxemburgs nach Fünfbrunnen gebracht. Das sehr idyllisch mitten im Grünen gelegene Kloster war im Jahre 1941 in ein jüdisches Altersheim umgewandelt worden. In Wahrheit aber war es eine Zwischenstation auf dem Wege in die KZs und Vernichtungslager. Historiker Cedric Falz hat in den vergangenen Jahren das Schicksal der Menschen erforscht, deren schrecklicher Leidensweg in Fünfbrunnen bzw. Sainte-Fontaine begann. Vor allem hat er untersucht, wie es den Juden seiner Heimatstadt Differdingen erging.
In Differdingen gab es 1940 etwa 100 Juden. Die meisten davon sind in den Jahren 1933 bis 1939 eingewandert. 1933, als Hitler an die Macht kam, haben sich viele deutsche Juden in Bewegung gesetzt. Dann 1935 mit den Nürnberger Gesetzen und 1938 nach dem Anschluss Österreichs sind dann auch noch österreichische Juden nach Luxemburg und speziell auch nach Differdingen eingewandert, sodass die jüdische Bevölkerung der Gemeinde sich innerhalb von 7-8 Jahren etwa verdoppelt hat. Von diesen 100 Menschen sind etwa 35 Menschen entweder vergast worden oder in ein Arbeitslager eingewiesen worden, wo sie von Erschöpfung zusammengebrochen sind. Sie ist vergessen und verdrängt worden.
Der 34-jährige Historiker hat im Rahmen der Recherchen für eine Ausstellung mit dem Titel Judenrhein gemerkt, wie wenig die Stadtgeschichte bislang erforscht war.
Differdingen wurde als Hochburg der Resistenz immer dargestellt. Doch über das Schicksal von Minderheiten, hauptsächlich natürlich die Juden, aber auch drei Sinti, ist überhaupt nie recherchiert worden.
Während andere luxemburgische Bürgermeister rasch durch nationalsozialistische Deutsche ersetzt wurden, sei dies in Differdingen anders gewesen, so Cedric Falz.
Der damalige Bürgermeister Peer Gansen war bis Mai 1941 im Amt. Relativ lange, 1944 im September, als die Amerikaner einmarschierten, die Deutschen verjagten, war Gansen schon am ersten Tag der Befreiung, war er schon wieder auf seinem Bürgermeisterposten. und wurde schon von Resistenzlern angepöbelt. Das war eine ziemlich schreckliche Szene im Stadthaus, die ihm vorwarfen, dass er überhaupt nicht aktiv war in der Resistenz und hatte mit den Deutschen kollaboriert, hieß es auch teilweise.
Viele luxemburgische Bürgermeister haben versucht, Informationen über jüdische Einwohner zurückzuhalten, sie nicht an die Nazis weiterzureichen. Nicht so in Differdingen. Der heutige Bürgermeister Roberto Traversini ist erschüttert.
Sie haben eine Liste von Familien, von Juden gegeben, respektiv auch von Kindern, von Mischlingen, respektiv von Juden, die nicht mehr in der Gemeinde wohnten. Sie haben gesagt, wo sie hingegangen sind. Das heißt, dass sie viel mehr Informationen gegeben haben, als die Nazis gefragt haben. Und das hat andere Gemeinden nicht gemacht.
Schockiert ist Historiker Cedric Pfalz darüber, dass auch andere Differdinger ihren eigenen Mitbürgern Hilfe verwehrten. Die Geschichte zweier Freunde, die zusammen in einem Sportverein waren und dann zu Feinden wurden, hat ihn besonders berührt.
Im Komitee der Red Boys, des Fußballvereins der Gemeinde, des größten Fußballvereins, war ein Jude, der hieß Emil Goldmann, und sein Gefährte war der spätere Ortsgruppenleiter von Oberkorn. Da sehen wir, dass über Jahre diese Leute zusammen Fußballfest organisiert haben und zusammen dieselbe Mannschaft dann angefeuert haben. Und natürlich im Mai 1940 sind die getrennte Wege gegangen. Ja.
Um mehr über das Schicksal Emil Goldmanns herauszufinden, hat Cedric Pfalz zahlreiche Archive durchwühlt.
Er war mit seiner Familie nach Frankreich geflüchtet, als die Wehrmacht einfiel 1940 und dort in ein Internierungskamp eingewiesen worden. Da ist die Familie geflüchtet aus diesem Camp und Emil Goldmann hat sich der Resistance angeschlossen. Nachdem er unter anderem Telekommunikationseinrichtungen sabotiert hat, wollte er nach England übergehen und wurde bei den Pyrenäen verhaftet und von da aus ins Reich verschleppt. Dort überlebte er KZ wie Zittau, Großrosen, Görlitz. Ich habe eine Quelle gefunden, wo er in Zittau vor ungarischen KZ-Insassen, die Zeugen waren, von SS-Leuten den Schädel eingeschlagen bekam, hat es überlebt. Dann wurde er nach Auschwitz transferiert, Ende 1944, und hat dann doch bis Januar überlebt, bis dann die Rote Armee ihn befreit hat. Das ist paradoxal und irgendwie auch ironisch, muss man sagen. Er hat Auschwitz überlebt, weil ihn SS-Leute in ein Minenfeld geschickt hatte, damit er weitere Minen legt. Sie wollten ihre eigenen Leute nicht wegen der Gefahr, auf eine Mine zu treten, haben sie dann eben Juden in das Minenfeld geschickt. Er hat dann davon profitiert, um sich in den Wäldern davon zu machen.
Cedric Pfalz konnte nicht mehr mit dem Shoah-Überlebenden Emil Goldmann sprechen, der 1994 gestorben ist. Doch im Gespräch mit anderen Zeitzeugen spürten der Historiker und die Kommunalpolitiker schnell, wie notwendig es ist, das Leiden der Differdinger Juden öffentlich anzuerkennen. Bürgermeister Roberto Traversini.
Und dafür habe ich mich formell entschuldigt. Das war sehr emotional. Tränen. Da braucht man nicht viel zu sprechen.
Differdingen blieb mit der Entschuldigung zunächst allein, bis im Februar 2015 der Artuso-Bericht offiziell vorgestellt wurde. Darin wurde festgestellt, dass viele Luxemburger zu Beginn des Krieges noch deutschfreundlich waren. Erst 1942, als die Luxemburger zwangsweise in die deutsche Wehrmacht eingezogen wurden, lehnten sie sich gegen den Besatzer auf. Ab dem Zeitpunkt sogar sehr heftig, wie zum Beispiel während des Generalstreiks Ende August 1942. Artusos Thesen trafen anfangs auf heftige Kritik, berichtet er.
Sie wollen auch nicht verstehen, dass es möglich war, am Anfang des Krieges zu kollaborieren und am Ende dann auf der Seite des Widerstands zu stehen. Das gab es. Aber das wollen viele Leute einfach nicht verstehen.
Mit anderen Geschichtswissenschaftlern hat er häufig darüber diskutiert, warum viele wohl so an ihrem Geschichtsbild des Widerstands von Anfang an hängen.
Es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass der Zweite Weltkrieg eine sehr wichtige Rolle in der Luxemburger Geschichte spielt. Der Zweite Weltkrieg und der Widerstand der Luxemburger wurden bis heute als ja, sozusagen die Geburtsstunde der Luxemburger Nation angesehen.
Kommt hier aus Frankreich, Belgien, Preise, wir können dich uns seelisch preisen, wo wir nur alle sein
Damals haben die Luxemburger bewiesen, dass sie bereit waren, sich für ihr Land aufzuopfern.
Eine Nation, zu der viele Opfer und Widerstandskämpfer zählten, zu der aber auch Verräter gehörten. Premierminister Xavier Böttel fasst es so zusammen.
Ich will wirklich nicht das Land in zwei teilen und sagen, die anderen waren die Guten, die anderen waren die Schlechten. Und wir haben eher in eine andere Richtung gezogen, wie eine andere Richtung auf historischen Arbeiten. Das Einzige, was ist, und das habe ich gesagt, das sage ich und das werde ich auch noch weiter sagen, wir waren nicht alle Helden.
Wenige Wochen später, am 9. Juni, wiederholt er diesen Satz auch in der luxemburgischen Abgeordnetenkammer und spricht von einem Spiegel, in den man nun schauen müsse.
Wir haben heute Spiegel, an dem wir gucken.
Böttel spricht von der Kollaboration von Amtspersonen, die sich zu Rädchen in der Maschinerie der Judenverfolgung machen ließen. In sehr emotionalen Reden entschuldigen sich das Parlament und die Regierung einstimmig bei der jüdischen Bevölkerung für die verschiedenen Arten der Kollaboration der Verwaltungskommission.
Schober entschuldigt sich bei der jüdischen Kommunität für die Fehlverhalten, durch die Verantwortung von der Lützebäuer öffentlichen Autorität engagiert hat. So Grausamkeiten dürfen sich nicht wiederholen.
In den Zuschauerreihen der luxemburgischen Abgeordnetenkammer sitzt auch Vincent Artuso. Dass seine wissenschaftliche Arbeit zu so einem Resultat führen würde, hätte er sich nicht träumen lassen.
Zum ersten Mal wird das Leiden der jüdischen Gemeinschaft hier in Luxemburg offiziell anerkannt.
Ein paar Stühle neben Vincent Artuso beobachtet eine ältere Dame die Politiker und hört jedem einzelnen entschuldigenden Satz gespannt zu. Es ist Rachel Wolf, die genauso wie Marcel Kahn auf der Liste der jüdischen Kinder gestanden hatte. Frau Wolf wirkt, als sei ein Stein von ihrem Herzen gefallen.
Ich fühle, dass es sehr nötig war, weil die meisten Luxemburger sind, denke ich, wissen nicht sehr viel von dieser Zeit. Ich habe nie daran gedacht, dass es so weit kommen würde, weil die Luxemburger eigentlich während dem Krieg waren sie nicht sehr judenfreundlich.
Marcel Kahn hat in den letzten Wochen immer wieder darüber nachgedacht, wie nahe er und seine Familie dem Tode damals waren. Sehr oft denkt er an die vielen Freunde und Verwandten, die den Holocaust nicht überlebten oder kurze Zeit später an den Folgen starben. Heute findet Marcel Kahn es wichtig, über das Grauen von damals zu sprechen. Für seine Enkel und Urenkel hat er seine Erinnerungen aufgeschrieben.
Die bleiben. Bei 80 Jahre vorbei. Die bleiben. Ich habe meine Memoire geschrieben, aber ich bräuchte sie nicht. Ich kann alles auswendig.